Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. »30 Tage Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine«. Darauf konnten sich am Dienstag Vertreter der Ukraine und der USA einigen. Ob Moskau einer solchen Feuerpause allerdings auch zustimmen wird, das ist unklar. Wir sprechen heute darüber, inwiefern die Wogen zwischen der Ukraine und den USA nach dem Eklat zwischen Donald Trump und Volodymyr Zelensky wieder geglättet sind. Ob die USA die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland nun doch weiter unterstützen und was der US-Präsident gegen den russischen Machthaber Wladimir Putin ausrichten kann. Florian Niederndorfer, du bist Redakteur in der Standard Außenpolitik-Redaktion und unser Experte in-house, wenn es um den Ukraine-Krieg geht. Nach dem Eklat im Weißen Haus, darüber haben wir ja vor wenigen Wochen gesprochen, da haben gestern Dienstag Vertreter der Ukraine und der USA erneut miteinander gesprochen, verhandelt. Wer ist denn da überhaupt aufeinander getroffen?
Genau, Margit. Bei diesem Eklat, nennen wir es so, im Weißen Haus vor vergangene Woche, trafen ja Präsident Zelensky aus der Ukraine und Donald Trump und J.D. Vance aus den USA aufeinander im Oval Office im Weißen Haus. Wir wissen mittlerweile, was da gesprochen wurde. Das war ja vor laufenden Kameras. Bei den Gesprächen jetzt in Saudi-Arabien in der Hafenstadt Jidda war das eine andere Ebene der Politik. Es war nicht Zelensky und nicht Trump und auch nicht Vance, sondern der US-Außenminister Rubio und der nationale Sicherheitsberater Tim Walz. Die beiden haben die Delegation der USA angeführt und von ukrainischer Seite war es der Präsidialamtschef Andriy Yermak, der eigentliche, tatsächlich starke Mann in Kiew, und der Außenminister Schieber und auch Verteidigungsminister Umirov war dort. Die haben dort auf dieser Ebene miteinander gesprochen. Zelensky war zwar auch in Jidda in Saudi-Arabien, aber nicht um dort teilzunehmen, sondern um mit dem saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman Gespräche zu führen. Das heißt, weder Zelensky noch Trump waren tatsächlich dort, aber natürlich haben die Vertreter der beiden Länder im Namen ihrer Präsidenten gesprochen.
Und um was ging es dann bei diesen Gesprächen? Worüber wurde da verhandelt?
Naja, eigentlich war das Treffen von den USA geplant, um die Ukraine auf eine Art Pfad zu bringen, wie es jetzt mit diesem geplanten Waffenstillstand weitergehen könnte. Es ging darum, eine Vorbereitung auf eine mögliche Feuerpause auszuloten, wie weit die Ukraine da Zugeständnisse macht. Also das, was Trump bisher ziemlich unilateral von der Ukraine verlangt hat, sie müsse Zugeständnisse machen, damit es in Richtung eines Waffenstillstands geht. Und dort wurde ausgehandelt, inwieweit dieses Kriterium mittlerweile erfüllt ist. Die Ukraine ist sehr gut vorbereitet dorthin gekommen. Yermak weiß natürlich genau, worum es geht. Der ist seit Anfang an eng an der Seite Zelenskys. Man hört, das meiste, was Zelensky tut und sagt und macht, hat er vorher mit Yermak besprochen. Der konnte natürlich nichts unterschreiben, unter anderem auch keinen Rohstoffdeal unterschreiben, der ja auch ein Thema war bei diesem Treffen. Aber es ging darum, dass die Ukraine Schritte präsentiert, wie sie sich das vorstellen kann, dass es weitergehen kann. Es ging auch darum, das Verhältnis zu den USA wieder zu kitten, das ja in den vergangenen beiden Wochen doch sehr stark angeknackst war, weil Donald Trump die Ukraine ziemlich einseitig erpresst hat.
Gerade vor diesem Hintergrund, dass sich das Verhältnis zwischen USA und der Ukraine ja schon recht stark verändert hat, seit Donald Trump im Amt ist. Mit welchen Erwartungen oder Vorschlägen vielleicht auch ist denn die Ukraine in dieses Treffen gegangen?
Ich hatte im Vorfeld den Eindruck, die Ukraine muss dort versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Denn die USA haben wenige Tage vorher die Waffenlieferungen auf Eis gelegt. De facto sind 90% der Waffen, die Joe Biden damals noch quasi deren Entsendung er beschlossen hat, schon im Land. Und die restlichen 10% sollten im August kommen. Das haben die USA auf Eis gelegt. Die USA haben auch auf Eis gelegt die Weitergabe von Geheimdienstinformationen. Das betrifft eben ganz konkret Dinge wie Zielerfassung von HIMARS-Raketen zum Beispiel. Also all die Waffen, die die USA bisher geliefert haben, die meisten davon, dafür braucht es auch Zieldatenerfassung. Und die hat bisher die USA übernommen für die Ukraine. Auch das haben die USA auf Eis gelegt, die Patriot-Raketen, die ohnehin schon zur Neige gingen, die zum Beispiel Kiew im Moment noch verteidigen gegen ballistische Raketen aus Russland. Auch die brauchen Daten. Und wenn sie die nicht mehr bekommen und gleichzeitig keine Flugkörper mehr haben für die Patriot-Batterien, würde Kiew und würden andere Großstädte irgendwann schutzlos dastehen vor der russischen Aggression. Und die Ukraine hat sich erhofft von diesem Treffen, dass dort zumindest Schritte in Gang kommen, dass die USA vielleicht wieder liefern, dass sie wieder Geheimdienstinformationen weitergeben. Und wie wir seit gestern Abend, ca. 20 Uhr europäischer Zeit wissen, war das ja auch erfolgreich.
Vielleicht können wir dann später nochmal genauer über das Ergebnis sprechen. Du hast das Rohstoffabkommen schon angesprochen, das ja vor allem für Donald Trump sehr wichtig zu sein scheint. Was wollte denn die US-Delegation erreichen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich die USA wirklich von diesem Treffen in Saudi-Arabien jetzt die Unterzeichnung dieses Rohstoffdeals erwartet haben. Denn es gab schon zwei Gelegenheiten, wo das hätte passieren können, wo auch Zelensky anwesend war, der Präsident, der das unterschreiben müsste. Nämlich in Kiew im Februar und jetzt eben vor knapp zwei Wochen in Washington. Es wurde zweimal nicht unterschrieben, diesmal auch nicht in Saudi-Arabien. Trump und die USA erhoffen sich, wenn ich es jetzt mal in Trumps Worten sage, dass sie ihr Geld zurückbekommen, das sie bisher investiert haben in die Ukraine. De facto sind es ungefähr 120 Milliarden Euro, eine sehr große Summe, aber weit entfernt von den 500 Millionen, die Trump behauptet, bisher in die Ukraine gesteckt zu haben. Die USA wollen also ihr Geld zurück, das sie bisher der Ukraine überlassen haben, wenn man es mal so sieht. Das soll eben mit Hilfe von Rohstoffen geschehen. Die Ukraine ist ein sehr rohstoffreiches Land. Unter dem Boden der Ukraine liegen zum Teil seltene Erden, die Donald Trump berühmtermaßen gerne zitiert, wenn es um das geht, was er gerne hätte. Seltene Erden braucht man zum Beispiel für Handy-Akkus, für E-Auto-Akkus, für die Turbinen von Windrädern überall, wo Magneten im Einsatz sind. Aber es gibt auch große Vorkommen, zum Beispiel an Lithium, an Titan, an Uran. Vieles davon liegt allerdings unter der Erde der Ukraine, die im Moment aber russisch besetzt ist. Das heißt, dort, wo Wladimir Putins Truppen die Kontrolle haben, dort liegen große Teile dieser Rohstoffe. Viele dieser Rohstoffe werden noch gar nicht abgebaut. Das heißt, die werden dort vermutet und werden wahrscheinlich dort auch liegen, aber es gibt zum Beispiel noch keine Minen. Wie das genau sich Donald Trump vorstellt, weiß man nicht so ganz genau. Dieser Deal liegt uns jetzt nicht vor, der da von den USA schon auf Papier gebracht wurde. Aber auf jeden Fall erhofft sich Trump durch wirtschaftliche Mittel der Ukraine einerseits, dass er Geld zurückbekommt, wie er es nennt, und andererseits behauptet er, wenn die USA dort wirtschaftlich tätig sind, wäre das auch eine Art von Sicherheitsgarantie. Denn US-Firmen würden dann seiner Ansicht nach nicht von russischen Truppen angegriffen werden. Allerdings sind das eben nicht die Sicherheitsgarantien, die sich Kiew erwartet, nämlich robuste Sicherheitsgarantien mit amerikanischer Hilfe, notfalls Luftwaffe, vielleicht einer nuklearen Abschreckung. Das sind nicht die Sicherheitsgarantien, die sich die Ukraine wünscht. Und deshalb hat die Ukraine diesen Deal, den eigentlich ursprünglich Zelensky vorgeschlagen hat, allerdings mit Sicherheitsgarantien auch noch nicht unterschrieben.
Du hast schon vorhin gesagt, die USA haben ihre Hilfen wieder aufgenommen. Das war erfolgreich. Was kam denn sonst noch bei diesen Verhandlungen heraus?
Naja, was ich sehr erstaunlich fand, und nicht nur ich, sondern die meisten Beobachterinnen und Beobachter, war, dass die USA und die Ukraine sich jetzt doch auf etwas geeinigt haben. Denn es war ja wochenlang jetzt die Rede davon, die USA sind mehr oder weniger auf einer Linie mit dem Kreml und setzen nur die Ukraine unter Druck, nur die Ukraine müsste sich bewegen, um da irgendwelche Waffenstillstandsideen in Gang zu bringen. Und jetzt scheint es so, als hätte die Ukraine das sehr geschickt verhandelt, denn die Ukraine hat vor dem Treffen in Saudi-Arabien schon vorgeschlagen, man könnte doch einen 30-tägigen partiellen Waffenstillstand durchsetzen, nämlich partiell bedeutet See- und Luftwaffenstillstand. Das heißt, vom Schwarzen Meer aus wird nicht gekämpft und auch nicht mittels Drohnen und Raketen und Luftwaffe und so, die Ukraine allerdings ohnehin erst nicht allzu stark im Einsatz hat. Und es scheint so, als hätte man sich da jetzt tatsächlich geeinigt und die USA sagen, jetzt sei Russland am Zug, darauf zu reagieren. Man hat sich nämlich jetzt nicht nur auf einen See- und Luftwaffenstillstand geeinigt, wie Kiew es wollte, sondern um einen Waffenstillstand auch zu Land, das heißt auch an den umkämpften Frontabschnitten, zum Beispiel im Donbass. Dort soll jetzt 30 Tage lang nicht gekämpft werden. Vor diesem Treffen haben wir gestern ja berichtet, auch im Standard gab es massive Drohnenangriffe der Ukraine auf die Region Moskau. Gleichzeitig gab es in den Tagen davor und auch weiterhin massive russische Luftangriffe auf die Ukraine. Ukrainische Städte und Energieanlagen werden mit Drohnen und ballistischen Raketen angegriffen, wo mittlerweile mehr Leute sterben als zuvor, weil eben, wie ich vorher erwähnt habe, die Patriot-Systeme nicht mehr so gut arbeiten können wie vorher. Und die Ukraine wollte vermutlich mit diesem Drohnenangriff am Dienstag auf Moskau Wladimir Putin in diesen partiellen Waffenstillstand quasi hineinzwingen oder ihn davon überzeugen, dass es auch für ihn Sinn ergibt, da jetzt mal eine Waffenstillstandspause einzulegen. Das war bestimmt eine Art von Signal an Putin und vielleicht auch ein Signal an die eigene Bevölkerung und die eigenen Truppen. Ja, man ist nach wie vor schlagkräftig gegen den russischen Feind, auch in dessen Kernland. Die USA haben auch nicht darauf reagiert, auf diesen Drohnenangriff der Ukraine auf Russland, wie man sich eigentlich hätte erwarten können, dass Trump das vor den Gesprächen in Saudi-Arabien jetzt nicht gutiert, aber das haben sie nicht, denn sie haben auch nicht auf die russischen Luftangriffe besonders energisch reagiert. Das heißt, zusammenfassend, die Ukraine und die USA haben sich jetzt auf etwas verständigt, auf diesen 30-tägigen Waffenstillstand, und jetzt muss Russland darauf reagieren.
Gab es denn da schon irgendeine Reaktion aus Moskau?
Na, nur sehr verhalten. Also von Wladimir Putin, dem Machthaber selbst, gab es noch keine Reaktion, auch nicht von dessen Sprecher Peskow, der normalerweise immer sehr, sehr schnell reagiert und seine Konstruktionen der Realität zum Besten gibt. Das Verteidigungsministerium hat sich bisher nicht zu Wort gemeldet. Vom Außenministerium wurde nur gesagt, man sei skeptisch, man müsse erstmal abwarten, was da jetzt weiter passiert. Ich glaube, die Intention der USA und auch der Ukraine ist jetzt, Wladimir Putin in Zugzwang zu bringen. Den Druck, den die Ukraine jetzt wochenlang verspürt hat, diesen massiven Druck aus den USA, ein bisschen umzuleiten in Richtung Moskau. Jetzt muss Wladimir Putin reagieren. Je nachdem, wie er reagiert, wird man dann sehen, was die USA dann machen. Denn es war ja immer im Hinterkopf der Ukrainer, schon vor der Machtübernahme von Trump in Washington, wenn Putin sich da querstellt und einem Waffenstillstand nicht zustimmt, dann, so hat man sich erhofft, könnten die USA die Ukrainer ja viel stärker unterstützen als vorher. Danach hat es jetzt wochenlang nicht ausgesehen. Jetzt muss man schauen, was da passiert in Moskau. Wir wissen natürlich nicht, was da neben diesem Waffenstillstand noch so im Geheimen verhandelt wurde. Denn für Russland steht ja bisher außer Frage, dass man gar nicht dran denkt, aufzuhören zu kämpfen, solange die eigenen Bedingungen nicht erfüllt sind. Was da im Hintergrund in Saudi-Arabien beschlossen wurde, wissen wir leider nicht.
Donald Trump hat ja auch lange davon geredet, dass er mit dem russischen Machthaber Putin zusammentreffen wird. Noch im Februar, erinnere ich mich, hat es einmal geheißen, jetzt ist März, es ist nicht passiert. Wie schaut es denn da aus? Gibt es da schon Anzeichen dafür, dass es ein Treffen zwischen USA und Russland gibt? Auch vielleicht, wenn nicht auf der Präsidentenebene, so wie jetzt eben mit der Ukraine, auch so auf dieser zweiten Ebene vielleicht?
Ob es jetzt in den nächsten Tagen ein Treffen auf dieser Beamtenebene gibt oder auf der Ebene von Ministern, zum Beispiel Rubio und Lavrov, das kann ich jetzt nicht ausschließen. Sowas wird auch relativ kurzfristig dann geplant. Zumindest kriegt es die Öffentlichkeit erst recht kurzfristig mit. Ein Treffen zwischen Trump und Putin sehe ich jetzt in den nächsten Tagen nicht am Horizont.
Trump sieht sich ja selbst als Vermittler der Ukraine gegenüber, hat er mit dieser zeitweise ausgesetzten Militärhilfe schon gezeigt, dass er ein Druckmittel hat. Hat er denn irgendetwas, was er gegen Putin ausrichten kann, um ihn zu bewegen?
Naja, natürlich viel weniger als gegen die Ukraine, denn wie Bullies so sind, das weiß man vielleicht selber, suchen sich die natürlich den schwächeren Part aus, auf den sie den Druck ausüben. Und das war jetzt eindeutig die Ukraine. Die Ukraine ist natürlich weit abhängiger von den USA als Russland es ist. Trump droht ja dann gelegentlich so halb ernst, halb auf seine Art mit Zöllen, mit denen er Russland in die Knie zu zwingen versucht. Oder mit der Ankurbelung der Ölproduktion in Saudi-Arabien, dass der Ölpreis sinkt und Russland damit weniger Einnahmen hat. Die USA haben ganz einfach weniger Druckmittel in der Hand gegen Russland als gegen die Ukraine. Und deshalb sehe ich da jetzt auch nicht den großen Hebel, den Trump da ansetzen könnte, wenn man jetzt mal von Zöllen absieht. Aber Zölle, weiß ich jetzt auch nicht, wie die Putin da in die Schranken weisen sollten.
Hätte Russland denn irgendein Interesse an einer Waffenruhe oder vielleicht sogar an einem Friedensabkommen?
Naja, Interesse insofern, als sie natürlich genauso ihre Truppen überdehnt haben wie die Ukraine. Wir sehen jetzt im Moment in Kursk, dass sich dort die Schlinge um die ukrainischen quasi Invasionstruppen schließt. Sehr lange wird das dort nicht mehr gehen für die ukrainischen Truppen auf russischem Staatsgebiet. Das wird früher oder später vermutlich fallen in die Hände von Russland wieder. Ich sehe jetzt mal von Kursk abgesehen kaum einen Grund für Wladimir Putin, auf irgendeinen Vorschlag von der Ukraine und in weiterer Folge auch von den USA einzugehen. Denn Putin sieht sich nach wie vor militärisch auf der Siegerstraße Und wenn es so weitergeht, stimmt das auch. Also es hat natürlich eine gewisse Logik aus der Sicht Moskaus, da jetzt nicht klein beizugeben sozusagen, vor allem dann nicht, wenn der Vorschlag aus der Ukraine kommt. Natürlich könnte man argumentieren, Russland hat selber Probleme zu mobilisieren. Auch in Russland ist es nicht mehr ganz so einfach, jetzt Soldaten an die Front zu schicken, vor allem angesichts der tausenden russischen Soldaten, die dort Woche für Woche ums Leben kommen. Die wirtschaftliche Situation in Russland ist alles andere als gut. Auch das wird sich früher oder später auf die russische Kriegsführung auswirken müssen, die Inflation und so weiter. Aber zusammenfassend, es gibt für die Ukraine viel größere Gründe, auf eine Waffenpause hinzuarbeiten als für Russland. Russland, gerade wenn die USA sich es vielleicht dann doch wieder anders überlegen und doch keine Waffen und keine Geheimdienstinformationen mehr weiterleiten, dann hat Russland mehr oder weniger freies Spiel. Die Ukraine kann sich noch einige Monate verteidigen, auf diesem großen Maßstab, auch später noch. Die Ukraine ist jetzt auch weit davon entfernt, zu kapitulieren, wenn man sie nicht dazu zwingt. Aber Russland hat im Moment eindeutig militärisch das Momentum, das sogenannte Momentum, das heißt die Initiative. An den meisten Frontabschnitten gewinnen sie zumindest Meter für Meter jeden Tag ein bisschen Land dazu, nehmen Ortschaften ein. Jetzt nicht die großen, Pokrowsk zum Beispiel, dieser Logistikdreh- und Knotenpunkt, der ist seit einem halben Jahr umkämpft. Nach wie vor ist er nicht in russischer Hand. Die Ukraine verteidigt sich dort nach wie vor verbissen und tapfer und heldenhaft. Aber trotzdem wird es der Ukraine jetzt nicht gelingen, die Russen entscheidend zurückzuwerfen. Das heißt, wenn jemand kein Interesse an einem Friedensschluss hat, dann ist das Russland.
Trotzdem vielleicht die Frage, wie könnte denn aus heutiger Sicht ein solcher Friedensschluss aussehen?
Also ich glaube, das Wort Frieden ist wahrscheinlich gar nicht das Richtige, sondern da geht es erstmal um einen Waffenstillstand. Und Frieden zwischen Russland und Ukraine wird es auf Generationen nicht geben, fürchte ich. Zumindest solange das russische Regime dermaßen aggressiv und imperialistisch gegenüber der Ukraine agiert. Es gibt mehrere Szenarien, die Wissenschaftler, die mehr wissen als ich, da sich überlegt haben. Die meisten gehen von einer Teilung der Ukraine aus, tragischerweise. Das heißt, das gesamte ukrainische Staatsgebiet vor dem 24.02.2022 oder vor 2014, als der Krieg eigentlich begonnen hat, wird Kiew vermutlich nicht mehr zurückerobern können. Dazu haben sie weder die Soldaten noch die Waffen und auch nicht den internationalen Rückhalt, wie wir spätestens seit Donald Trumps Amtsantritt wissen. Das heißt, die meisten Szenarien beinhalten eine Teilung der Ukraine. Zum Beispiel entlang der aktuellen Frontlinie, die, wie wir wissen, über 1000 Kilometer lang ist und das Land in 4/5 und 1/5 teilen, so circa. Die Krim ist ohnehin seit 2014 schon von Russland annektiert. Es gibt dann eben die Überlegungen, wenn der quasi freie Teil der Ukraine handfeste Sicherheitsgarantien bekommt vom Westen, zum Beispiel von den USA oder auch von Europa. Im Moment sieht es eher nicht nach den USA aus. Dann könnte dieser Teil der Ukraine zumindest als halbwegs prosperierender Staat überleben. Es würde dann ein Investitionsklima herrschen, wo der Westen zum Beispiel einen Wiederaufbau in die Hand nehmen könnte. Die Ukraine wäre sicher, zumindest halbwegs sicher, vor neuen russischen Aggressionen. Und es würde nach wie vor eine Regierung in Kiew geben, die von den Ukrainerinnen und Ukrainern selber gewählt wurde. Das heißt, das wäre die beste aller Welten für die Ukraine, tragischerweise heute. Das heißt, ein geteiltes Land, aber zumindest ein Teil bleibt frei und unabhängig. Die schlechtere Variante ist, dass es keine Sicherheitsgarantien gibt, das Land trotzdem geteilt wird und Moskau dann, so wie sie es seit Jahren und Jahrzehnten machen, über politische Wege Einfluss nehmen auf den freien Teil der Ukraine. Das heißt, dort wird dann früher oder später eine pro-russische Regierung gewählt werden. Da hat Russland natürlich seine Mittel und seine Wege durch Beeinflussung und Manipulation oder auch durch militärischen Druck, denn Volodymyr Zelensky ist im Moment zwar eher im Aufwind, was seine Popularität betrifft, doch wenn er jetzt tatsächlich einen quasi Friedensschluss eingehen muss, der den Großteil der Ukraine wieder nicht sicher macht vor russischer Aggression, dann würde sehr wahrscheinlich seine Popularität sinken und er würde vermutlich abgewählt werden bei Wahlen, die es dann nach Ende des Kriegs geben kann. Das heißt, dann würde Russland seine Ziele schlussendlich doch noch erreichen. Zwar nicht militärisch, sondern politisch mit Hilfe der USA, die der Ukraine Sicherheitsgarantien verwehren. Das sind die zwei Szenarien. Und das dritte Szenario, das leider auch sehr wahrscheinlich ist, dass der Krieg einfach weitergeht, weil sich Russland und die Ukraine nicht einigen und die USA auch nichts dazu tun, dass sie die Ukraine so stark machen, dass sie sich wirklich behaupten kann. das ist wahrscheinlich eines der drei Szenarien und vermutlich das realistischste im Moment. Der Krieg geht also weiter.
Jetzt bleibt es erst einmal abzuwarten, ob Russland noch auf diesen Vorschlag der Waffenruhe reagiert oder vielleicht sogar eingeht. Sollte es Entwicklungen dazu geben, dann lesen Sie das natürlich auch im Standard-Live-Ticker. Wir tickern nach wie vor jeden Tag auf unserer Website der standard.at. Und dann gibt es wahrscheinlich auch von dir, Flo, eine größere Analyse, wenn sich da etwas tut. Vielen Dank für das Gespräch heute.
Immer gerne.
Bei uns gibt es jetzt gleich noch weitere Meldungen vom Tag. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder als Abonnent oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos dazu finden Sie unter abo.derstandard.at. Was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der von den USA ausgelöste Handelskrieg spitzt sich weiter zu. Heute Mittwoch sind Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft getreten. Diese gelten für alle Produzenten, die in die USA liefern. Am stärksten betroffen ist Kanada. Trump hatte angedroht, Waren aus dem Nachbarland sogar mit 50% zu verzollen. Nachdem Kanada sich bereit erklärt hatte, Zölle auf Stromexporte an bestimmte US-Bundesstaaten auszusetzen, zog Trump die Drohung wieder zurück. Auch die EU liefert Stahl und Aluminium an die USA und hat bereits Gegenzölle angekündigt. Diese soll mit April auf bestimmte Waren aus den USA in Kraft treten. Dazu gehören vorerst Boote, Whisky und Motorräder. Schon in Trumps erster Amtszeit gab es eine ähnliche Situation. Während der Amtszeit von Joe Biden war allerdings ein Abkommen geschlossen worden, das die Zölle wieder entschärft hat. Donald Trump wirft der EU nun vor, die USA werde unfair behandelt und er wolle das Handelsungleichgewicht beheben. Anfang April will Trump dann noch ein neues Modell an Zöllen vorstellen. Zweitens, in wenigen Wochen wählt Wien einen neuen Gemeinderat. Mehr als ein Drittel der EinwohnerInnen der Bundeshauptstadt ist allerdings nicht wahlberechtigt. 35% der Wienerinnen und Wiener haben keine österreichische Staatsbürgerschaft. Das ist ein neuer Rekord. Laut einer Prognose von SOS Mitmensch wird im Jahr 2050 nur noch jeder und jede Zweite in Wien wahlberechtigt sein. Dass der Zugang zur Staatsbürgerschaft und damit das Wahlrecht vereinfacht wird, das ist sehr unwahrscheinlich. Zuletzt kündigte die Regierung etwa an, die Anforderungen an Deutschkenntnisse verschärfen zu wollen. Und drittens, die Wohnung mit Bitcoin zu heizen. Daran haben im Winter wohl noch die wenigsten gedacht. Ein Startup aus Innsbruck macht nun genau das. 21 Energy heißt das Unternehmen aus Tirol, dessen Heizmodell die Abwärme, die Rechner beim Bitcoin-Mining erzeugen, weiterverwertet. Für Investoren dürfte die Idee gelungen sein. Das Startup staubte unlängst 1,25 Millionen Euro in der Puls4-Sendung 2 Minuten 2 Millionen ab. Wie rentabel das Ganze für PrivatverbraucherInnen ist, das hängt ganz davon ab, wie denn derzeit geheizt wird. Wer zum Beispiel schon jetzt mit Strom heizt, der ist mit einem Bitcoin-Ofen womöglich sogar günstiger dran. Und dann spielt natürlich auch noch der Bitcoin-Markt eine entscheidende Rolle. Details dazu lesen Sie auf der standard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie keine weitere Folge Thema des Tages verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast am besten. Wir freuen uns auch immer über Likes und nette Kommentare auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch etwas mitteilen möchten, schreiben Sie gerne eine Nachricht an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.